Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 9. Februar 2026. Heute bin ich nicht alleine hier, ich habe Unterstützung, denn passend zur Erkältungszeit sponsern heute die lieben KollegInnen von Bionorica mit Imopret die heutige Folge. Vielen Dank dafür, ich lasse euch auch nachher kurz zu Wort kommen, versprochen, aber erstmal muss ich euch allen erzählen, was uns heute so erwartet in dieser Folge. Wir werfen mal einen Blick auf die Hände, denn aktuell leiden viele, was das angeht. Was müssen wir zum Handekzem wissen und was unterscheidet es von trockener Haut? Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, was Kindern bei Mittelohrentzündung hilft, warum die Mometason-Sprays nicht richtig funktionieren und welche neuen Warnhinweise es zur Wirkstoffkombination aus Codein und Paracetamol gibt. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Wir kennen es wahrscheinlich alle momentan. Nur mal kurz raus an die frische Luft im Winter und beim Reinkommen merkt man es dann schon, die Hände sind trocken. Ich bin dafür definitiv ein Kandidat. Deshalb creme ich meine Hände immer vorbildlich ein, bevor ich rausgehe. Da ich ja auch meines Zeichens Rezeptur-PTA bin, komme ich ohne Eincremen auch gar nicht über den Tag. Desinfektionsmittel, Wasser und Handschuhe. Die Liste an austrocknenden Faktoren ist ziemlich lang. Wenn ihr trockene Hände auch nervig findet, dann werdet ihr sicher mit jedem Patienten mit Handekzem mitfühlen können. Wobei es da schon noch einige Unterschiede gibt. Das Handekzem ist eine entzündliche Erkrankung, die sehr häufig vorkommt. Man geht davon aus, dass knapp 10% der Erwachsenen in Deutschland unter dieser Hauterkrankung leiden. Frauen sind häufiger betroffen, wobei Männer meist schwerere Verläufe zeigen. Typischerweise tritt die Erkrankung schubweise auf. Milde oder sehr schwere Symptome sind meist durch beschwerdefreie Zeiten unterbrochen, wobei das nicht immer der Fall sein muss. Das Handekzem kann durchaus auch durchgehend vorliegen und so den privaten und beruflichen Alltag belasten. Wir unterteilen das Handekzem in die akute, also die kurzzeitige und die chronische Form. Chronische ist dann länger als 3 Monate. Am häufigsten tritt das allergische, das atopische und irritative Handekzem in Erscheinung. Betroffen sind vor allem Personen, die im Gesundheitssektor arbeiten, wie zum Beispiel PTA in der Apotheke. Im akuten Schub zeigen sich an den Händen, Handgelenken und Fingern Erytheme, also Hautrötung, Krusten, nässende Läsionen, Ödeme oder Bläschen. Hinzu kommt dann ein quälender Juckreiz, Brennen sowie Schmerzen. Problematisch wird das Handekzem, wenn die Beschwerden sehr häufig auftreten und die akute Form in eine chronische übergeht. Das ist dann der Fall, wenn das Handekzem länger als 3 Monate am Stück besteht und mindestens 2-mal jährlich in Erscheinung tritt. Zu den weiteren Symptomen gehören dann Hautschuppungen, Hyperkeratosen, also eine Verdickung der Hornhaut, sowie Fissuren. Ich sag ja, wesentlich schlimmer als trockene Hände. Auslöser für das Handekzem sind vor allem Umweltreize, die die Haut durch häufigen Kontakt schädigen können. Dazu zählen reizende Stoffe, feucht-warmes Milieu, trockene Raumluft, starke Kälte- oder Wärmeeinwirkung, Rauchen sowie Stress. Als PTA sollten wir PatientInnen mit Handekzem zum Arztbesuch raten, wenn die Beschwerden wiederkehrend oder chronisch sind. Der Arztbesuch ist nämlich nicht nur wichtig, um gut therapieren zu können, sondern auch um andere Hauterkrankungen wie Psoriasis, Neurodermitis, bakterielle Infektion oder eine Mykose auszuschließen. Kommt es trotz Selbstmedikation innerhalb von einer Woche zu keiner Besserung der Beschwerden, sollte ebenfalls ein Arzt aufgesucht werden. Was können wir denn jetzt in der Apotheke empfehlen? Beim Handekzem sollten die Trigger möglichst gemieden werden. Außerdem empfehlen wir eine Basispflege, die uns allen gut bekannt sein sollte, weil sie zu unserem Arbeitsschutz gehört. Sie besteht aus rückfettenden und juckreizlindernden Hautpflegemitteln. Derzeit gibt es noch keine ausreichende Evidenz für oder gegen bestimmte Formulierungen. In einer aktuellen Übersichtsarbeit konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Hautpflegeprodukten allein oder zusammen mit Hautschutzmitteln einen vorbeugenden und klinisch relevanten Effekt auf das irritative Handekzem haben könnte. Zeigt sich Anzeichen einer übermäßigen Verhornung, dann können durchaus Pflegeprodukte mit Salicylsäure oder Harnstoff empfohlen werden. Diese sind aber nicht für den akuten Schub geeignet. Gerade wenn die Haut schon Verletzungen aufweist, dann können diese Substanzen stark brennen. Bei einem leichten und akuten Handekzem kann Hydrocortison 0,5% als Gel, Creme oder Salbe empfohlen werden. Diese Zubereitungen sind ab einem Alter von 6 Jahren geeignet und sollten maximal 1 bis 2 Wochen angewendet werden. Bilden sich Krusten oder Nässt die Haut, dann sind auch Gerbstoffe oder Antiseptika wie Octinidin sinnvoll. Stellt der Arzt fest, dass das nicht ausreicht, dann wird er sehr wahrscheinlich lokale Glukokortikoide der Klasse 2 und 3 verordnen, beispielsweise Triamcinolonacetonid oder Mometasonfluorat. Der Calcineurin-Inhibitor Tacrolimus in der Konzentration 0,1% verbessert beim chronischen Handekzem die Symptomkontrolle und kann auch proaktiv dreimal wöchentlich zur Rezidivprophylaxe eingesetzt werden. Er ist zur Behandlung der atopischen Form zugelassen. Bei übermäßiger Verhornung hilft insbesondere das Vitamin D3-Derivat Calcipotriol. Jedoch kann der Wirkstoff Trockenheit begünstigen und damit auch weitere Reizungen fördern. Seit Ende 2024 ist der topische JAK-Inhibitor Dalgucitinib im Fertigarzneimittel Anzupgo-Creme in Deutschland für Erwachsene mit mittelschwerem bis schwerem chronischen Handekzem zugelassen. Er dient als mögliche Therapieoption, wenn topische Glukokortikoide ungeeignet oder nicht ausreichend wirksam sind. Die Creme wird zweimal täglich dünn aufgetragen, bis die Symptome verschwunden sind. Sollte sich nach 3 Monaten keine Besserung einstellen, ist der Behandlungsversuch abzubrechen. Eine Pharmareferentin hat mir für den Namen übrigens mal eine tolle Eselsbrücke geliefert. Anzupgo, hands up and go, also Hände hoch und los geht's. Ich verspreche euch, die Eselsbrücke vergesst ihr jetzt nicht mehr. Bei chronischen Verläufen mit schweren Symptomen werden auch Glukokortikoide zum Einnehmen sowie Alitretinoin eingesetzt. Dieses systemische Vitamin-A-Derivat ist aber teratogen, weshalb es in der Schwangerschaft natürlich kontraindiziert ist. Und es tut sich viel in der Forschung. Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie deuten darauf hin, dass der Antikörper Dupilumab, der derzeit ausschließlich bei atopischer Dermatitis zugelassen ist, wohl bei einem Handekzem sicher und wirksam sein könnte. Außerdem könnten systemische JAK-Inhibitoren wie Guzacitinib oder Aprocitinib zukünftig vielversprechende Therapieoptionen darstellen. Für uns in der Apotheke bleibt also mal wieder die schwierige Aufgabe festzustellen, ist das ein Fall für den Arzt oder kann man hier erstmal versuchen, mit rückfettender Basispflege zu arbeiten? Wobei natürlich Letzteres auch trotz medikamentöser Therapie ganz sinnvoll ist. Kleines Geheimnis über mich heute, ich hatte noch nie eine Mittelohrentzündung. Wenn ihr jetzt für mich auf Holz klopft, dann ist das sehr nett, danke dafür. Ich glaube, ich würde nämlich wahnsinnig wehleidig sein. Tatsächlich betrifft es aber relativ viele Kinder. Die AutorInnen der DGAM-Leitlinie Ohrenschmerzen von 2014 berichten von einer Prävalenz im ersten Lebensjahr von knapp 20%, im zweiten und dritten von etwa 30% und bis zum Alter von 6 Jahren hatten nahezu 2 von 3 Kindern eine Mittelohrentzündung durchgemacht. Meist verläuft eine Mittelohrentzündung bei Kindern komplikationslos und heilt spontan aus, bei 66% innerhalb von 24 Stunden. Auf die Zahl kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Zu den klassischen Symptomen gehören Fieber und Ohrenschmerzen, aber die Kinder können auch an Hörstörungen, Schwindel und einem Paukenerguss leiden. Das ist ein vorgewölbtes Trommelfell. Der Allgemeinzustand betroffener Kinder ist oft reduziert und sie sind leicht reizbar. In der Regel stecken Bakterien hinter einer Mittelohrentzündung, und zwar sowas wie Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae und Moraxella cataralis. Welche Rolle Viren bei Infektionen des Mittelohrs spielen, darüber diskutiert man den AutorInnen der Ohrenschmerzenleitlinie zufolge kontrovers, doch seien in einer Studie immerhin bei 41% der untersuchten Kinder auch Viren nachgewiesen worden, darunter RSV, Parainfluenzaviren, Influenzaviren und Enteroviren. Häufig folgen Mittelohrentzündungen auf einen Atemwegsinfekt. Die Erreger besiedeln das Mittelohr ausgehend vom Nasenrachenraum über die eustachische Röhre. Die Infektion erfolgt also gar nicht unbedingt über das Ohr. Bei Kindern ist diese eustachische Röhre noch sehr kurz, weswegen sie eine Mittelohrentzündung auch besonders häufig trifft. Die Bakterien haben es durch den kurzen Weg recht leicht, vom Nasenrachenraum bis zum Ohr aufzusteigen. Die von der Infektion entzündeten Schleimhäute schwellen an. Im Mittelohr staut sich das Sekret, drückt auf das Trommelfell, führt zu Schmerzen und beeinträchtigt das Hören. Nach dem 7. Lebensjahr hat sich die Ohrtrompete weiterentwickelt, weswegen Kinder dann auch seltener an Mittelohrentzündung erkranken. Also bin ich wahrscheinlich sicher, bin ja ein bisschen älter als 7. Was kann man jetzt tun oder in der Apotheke empfehlen? Kinder mit Mittelohrentzündung sollten sich schonen und ausreichend trinken. Neben diesen körperlichen Bedürfnissen des Kindes empfehlen die LeitlinienautorInnen, auch die emotionalen Bedürfnisse zu beachten und den kleinen PatientInnen ausreichend Zuwendung zukommen zu lassen. Als Schmerzmittel der Wahl gelten bei Kindern Paracetamol ab 3 Kilogramm Körpergewicht und Ibuprofen ab dem Alter von 3 Monaten. Das wird auch durch Untersuchungen von WissenschaftlerInnen der Cochrane Collaboration gestützt. Die gingen 2016 mal der Frage nach, ob Schmerzmittel Ohrenschmerzen bei Mittelohrentzündung lindern und ob Paracetamol oder Ibuprofen alleine oder in Kombination wirksamer sind. Im August 2023 haben sie ihre Übersichtsarbeit aktualisiert und ihr Fazit: Eine Paracetamol-Monotherapie oder eine Ibuprofen-Monotherapie könnte bei Kindern mit Ohrenschmerzen aufgrund einer Mittelohrentzündung wirksamer sein als Placebo. Sie stützen ihre Aussage auf eine Studie, die bei 148 Kindern Paracetamol mit Placebo und Ibuprofen mit Placebo verglichen hatte. Nach 48 Stunden hatten 25% der Placebo-Kinder noch Schmerzen. Jedoch nur 10% der Kinder in der Paracetamol und 7% der Kinder in der Ibuprofen-Gruppe. Ob jetzt Ibuprofen die Ohrenschmerzen besser lindere als Paracetamol oder ob eine Kombination der beiden Schmerzmittel der jeweiligen Monotherapie überlegen ist, dazu ist die Datenlage noch unsicher. Von topischen Analgetika in Form von Ohrentropfen raten die ExpertInnen der Ohrenschmerzen-Leitlinie ab. Die Wirksamkeit sei nicht erwiesen, zudem erschwerten sie den Ärzten, das Trommelfell des Kindes zu beurteilen. Wie sieht's mit Antibiotika aus? Also die Leitlinie wird zwar gerade überarbeitet, aber schon in der alten Leitlinie bescheinigten die AutorInnen der akuten Mittelohrentzündung eine recht hohe Spontanheilungsrate. Wir erinnern uns, 66% innerhalb von 24 Stunden. Bei einer unkomplizierten akuten Mittelohrentzündung könne bei Kindern ohne Risikofaktoren somit auf eine antibiotische Behandlung verzichtet werden. Sie empfehlen ein beobachtendes Abwarten, das würde man als Watchful Waiting bezeichnet. Das sollte man in den ersten 24 bis 48 Stunden machen, selbst bei Fieber unterbrechen. Das ist durchaus okay, so lange zu warten, weil die Antibiotika laut den AutorInnen sowieso keine Schmerzen lindern in den ersten 24 Stunden. Bessern sich die Symptome in dieser Zeit nicht oder verschlechtern sich, dann raten die ExpertInnen zu einer Antibiose. Auch eine Anfang 2023 von Cochrane veröffentlichte Übersichtsarbeit Antibiotika gegen akute Mittelohrentzündung bei Kindern, die Studien mit Kindern zwischen einem Monat und 15 Jahren mit akuter Mittelohrentzündung berücksichtigt, bestätigt diese Daten und kommt zu dem gleichen Schluss. Die meisten Kinder erholen sich spontan von einer akuten Mittelohrentzündung. Antibiotika linderten die Schmerzen innerhalb der ersten 24 Stunden nicht und in den darauffolgenden Tagen nur geringfügig, schreiben die AutorInnen. Damit müsste der Nutzen einer Antibiotikagabe mit den möglichen Nebenwirkungen abgewogen werden. Eines von 14 behandelten Kindern treffen Cochrane zufolge unerwünschte Wirkungen wie Erbrechen, Durchfall oder Hautausschlag. Aber, wie gesagt, bei einigen Risikofaktoren empfehlen die AutorInnen die sofortige Gabe eines Antibiotikums. Dazu zählen die akute Mittelohrentzündung mit Otorö, also Ausfluss aus dem Ohr, Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren, die eine beidseitige Mittelohrentzündung haben, Kinder mit Grund- oder Begleiterkrankungen, rezidivierende Infekte, Kinder mit Paukenröhrchen, Kinder unter Immunsuppression, auch wenn ein schlechter Allgemeinzustand des Kindes vorliegt, hohes Fieber und anhaltendes Erbrechen und oder Durchfall. Mittel der Wahl ist dann Amoxicillin über 7 Tage, gegebenenfalls in Kombination mit Clavulansäure. Zweite Wahl ist ein Oralcephalosporin. Bei Allergien gegen Beta-Lactame kann dann auch Erythromycin verabreicht werden. Ebenfalls gerne empfohlen werden abschwellende Nasentropfen, die, Vorsicht, in die Nase, nicht ins Ohr getropft werden. Wichtig, immer dazu sagen. Die Datenlage dazu sieht aber schlecht aus. Es gibt keine kontrollierten Untersuchungen dazu. Dennoch ist deren Anwendung für die LeitlinienautorInnen nachvollziehbar, weil die schleimhautabschwellende Wirkung den Druck auf das Mittelohr verringert und für eine bessere Belüftung sorgt. Damit können Nasentropfen mit Xylometazolin oder Oxymetazolin, vor allem wenn das Kind zeitgleich an Schnupfen leidet, Erleichterung verschaffen und insbesondere helfen, dass das Kind mit einer freien Nase besser schlafen und trinken kann. Apropos trinken, ich würde mal kurz einen Schluck trinken und die Pause nutzen, um unseren heutigen Sponsor zu Wort kommen zu lassen.
Alles okay?
Ich glaube, ich kriege eine Erkältung.
Eine Erkältung entsteht Immopret. Immopret N kann bei beginnender Erkältung die Abwehr stärken und die Erkältung bekämpfen.
Wenn Erkältung entsteht, Immopret.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
So, ich bin erfrischt und dank Bionorica auch gut informiert. Danke dafür. Wir können in unsere letzten zwei Themen für heute gehen. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker informierte kürzlich über gemeldete Beanstandungen bei mometasonhaltigen Nasensprays. Im Zeitraum zwischen Januar 2017 und September 2025 gab es allein 208 Meldungen aus Apotheken zu einer eingeschränkten Sprühfunktion bei diesen Darreichungsformen. Teils konnten bereits nach wenigen Anwendungen keine oder nur noch ungleichmäßige Sprühstöße abgegeben werden. Betroffen waren Arzneimittel von 17 verschiedenen Herstellern. Mometason zählt zu den stark wirksamen topischen Glukokortikoiden und besitzt eine antiphlogistische, antiallergische und immunsuppressive Wirkung. Als Mometason-Furoat wird die Substanz zur symptomatischen Behandlung der saisonalen oder ganzjährigen Rhinitis bei Erwachsenen und Kindern ab 3 Jahren eingesetzt. Bei Erwachsenen kommt Mometason-Furoat ebenso zur Behandlung von Nasenpolypen zum Einsatz. Durch die nasale Anwendung von Mometason-Furoat werden Schwellungen und Reizungen in der Nase vermindert, Beschwerden wie Niesen, Jucken und eine verstopfte Nase gehen deutlich zurück. Die systemische Aufnahme nach nasaler Anwendung ist übrigens sehr gering, da haben ja viele Patientinnen Angst. Weniger als 1% Wirkstoff gelangt in den Blutkreislauf. Normalerweise werden mometasonhaltige Nasensprays einmal täglich angewendet. Erwachsene geben dazu 2 Sprühstöße pro Nasenloch ab. Pro Sprühstoß sind 50 Mikrogramm Wirkstoff enthalten, was eine Tagesgesamtdosis von 200 Mikrogramm ergibt. Bessern sich die Beschwerden, kann die Dosis auf einen Sprühstoß je Nasenöffnung reduziert werden. Diese Tagesdosis von 100 Mikrogramm Mometason entspricht auch der üblichen Dosierung für Kinder zwischen 3 und 11 Jahren. Die mometasonhaltigen Nasensprays liegen als Suspension vor, das heißt, der Wirkstoff ist in der Flüssigkeit ungelöst. Im Ruhezustand liegt die Zubereitung dickflüssig vor. Erst durch eine mechanische Beanspruchung, wie zum Beispiel Schütteln, nimmt die Viskosität ab. So, da kramen wir alle in unserem Galenikwissen aus der Ausbildung. Da spricht man von einer thixotropen Formulierung. Durch diese galenische Eigenschaft soll verhindert werden, dass sich die Feststoffe der Suspension dauerhaft am Boden absetzen. Vor der Anwendung ist es daher immens wichtig, dass das Nasenspray gut geschüttelt wird. In der jeweiligen Gebrauchsanweisung ist aufgeführt, ob das Nasenspray vor der ersten Anwendung zunächst aktiviert werden muss. Das ist bei den meisten Präparaten aber der Fall. Das Spray wird dazu rund 10-mal betätigt, bis ein feiner Sprühnebel entsteht. Nach der Applikation können dann Rückstände der Suspension im Nasenstück verbleiben. Und wir erinnern uns, Thixotrop, die können mit der Zeit eine gelartige Konsistenz annehmen und die Austrittsöffnung verstopfen. Um das zu verhindern, ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Dazu muss zunächst die Schutzkappe vorsichtig entfernt und das Nasenstück abgezogen werden. Beide Teile sollen dann mit warmem Wasser gereinigt und unter fließendem Wasser abgespült und zum Trocknen aufgestellt werden. Keinesfalls darf die Austrittsöffnung des Nasenstücks, wenn sie verstopft ist, mit einem scharfen Gegenstand durchbohrt werden. Dadurch kann das Nasenstück irreparabel beschädigt werden. Damit ist dann eine Feinvernebelung und damit eine korrekte Abgabe der Dosis nicht mehr möglich. Die meisten Meldungen an die AMK zur eingeschränkten Sprühfunktion der mometasonhaltigen Nasensprays lassen sich übrigens auf eine ausgebliebene oder nicht sachgemäße Reinigung zurückführen. Für uns PTA ist es daher wichtig, bei der Abgabe von Mometason-Nasensprays darauf hinzuweisen, dass das Spray vor jeder Anwendung gut geschüttelt werden muss und regelmäßig eine Reinigung durchgeführt werden sollte. Werden in der Apotheke defekte Pumpmechanismen reklamiert, sollte sich das Apothekenteam zunächst nach einer durchgeführten Reinigung erkundigen. Wurde diese vorschriftsgemäß durchgeführt, dann müssen auftretende Qualitätsmängel an die AMK gemeldet werden. Und da wir gerade bei Meldungen zu Arzneimitteln sind, können wir hier auch noch gut über neue Warnhinweise für Arzneimittel mit der Wirkstoffkombination aus Codein und Paracetamol sprechen. Hintergrund sind europäische Sicherheitsbewertungsverfahren, in denen regelmäßig neue Erkenntnisse zu bereits zugelassenen Arzneimitteln ausgewertet werden. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Spontanmeldungen zu Nebenwirkungen sowie neue wissenschaftliche Daten. Zeigt sich, dass Risiken bisher nicht ausreichend dargestellt wurden, müssen die Texte angepasst werden. Ziel dabei ist immer, den Patienten besser zu schützen und die sichere Anwendung im Alltag zu unterstützen. Die deutlichste Änderung in diesem Zusammenhang ist die Aufnahme eines Blackbox-Warnhinweises. Das ist der stärkste Warnhinweis, der in einer Fach- oder Gebrauchsinformation verwendet wird. Er ist besonders hervorgehoben und macht auf schwerwiegende Risiken aufmerksam, die bei der Anwendung unbedingt beachtet werden müssen. Im Fall von Codein und Paracetamol weist der Blackbox-Warnhinweis künftig auf das Risiko von Abhängigkeit und Sucht hin. Codein gehört zu den Opioiden. Auch wenn es als schwach wirksam gilt, kann es bei längerer Einnahme oder unsachgemäßer Anwendung abhängig machen. Für andere opioidhaltige Arzneimittel ist dieser Warnhinweis bereits Standard. Die Ergänzung sorgt jetzt also für eine einheitliche und transparente Risikodarstellung. Neu aufgenommen wurde eine relevante Wechselwirkung mit Gabapentinoiden wie Gabapentin und Pregabalin. Beide Wirkstoffgruppen wirken jeweils dämpfend auf das zentrale Nervensystem. Werden sie gemeinsam angewendet, können sich diese Effekte verstärken. Mögliche Folgen sind ausgeprägte Müdigkeit, Sedierung und Atemdepressionen. Unter der gleichzeitigen Anwendung von Opioiden und Gabapentinoiden sind auch Todesfälle beschrieben. In der Apotheke ist deshalb besondere Aufmerksamkeit gefragt, vor allem bei älteren Menschen und Polymedikationen. Künftig werden drei weitere Nebenwirkungen in der Fach- und Gebrauchsinformation aufgeführt. Eine davon ist die Sphincter-Oddi-Dysfunktion. Dabei kommt es zu einem Krampf des Schließmuskels, der den Abfluss von Gallenflüssigkeit und Pankreassekret in den Darm steuert. Das kann zu starken Schmerzen sowie Entzündung der Gallenblase oder der Bauchspeicheldrüse führen. Zu dieser Nebenwirkung liegen Spontanmeldungen vor. Ein Zusammenhang mit Codein gilt als plausibel. Ebenfalls neu aufgenommen wird die Hyperalgesie. Darunter versteht man eine gesteigerte Schmerzempfindlichkeit. Also Betroffene nehmen Schmerzen stärker wahr, obwohl sie ein Schmerzmittel einnehmen. Dieses paradoxe Phänomen ist von Opioiden schon bekannt. Und was auch noch dazu kommt, ist die zentrale Schlafapnoe als Nebenwirkung. Sie äußert sich durch Atemaussetzer im Schlaf, die nicht durch eine Verlegung der Atemwege, sondern durch eine zentrale Störung der Atemregulation entstehen. Diese Nebenwirkung ist auch aus der Opioidtherapie bekannt. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Aufbewahrung von Kombipräparaten mit Codein und Paracetamol. In der Packungsbeilage wird künftig ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Arzneimittel mit Codein und Paracetamol an einem abgeschlossenen und sicheren Ort aufzubewahren sind. Ziel ist es, Kinder vor einem versehentlichen Zugriff und einer möglichen Arzneimittelvergiftung zu schützen. Die aktualisierten Beipackzettel machen bekannte Risiken deutlich sichtbar und ergänzen neue sicherheitsrelevante Aspekte. Für die Beratung in der Apotheke ist es wichtig, diese Änderungen zu kennen und aktiv anzusprechen. So kann die Anwendung von Codein und Paracetamol sicher begleitet werden. Und jetzt danke ich euch für eure Begleitung heute durch diese Folge. Und ich wünsche euch eine zauberhafte und stressfreie Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich darf diese Woche in der Rezeptur arbeiten und ich werde natürlich genau darauf achten, meine Hände gut zu pflegen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Nächste Woche geht's hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dahin, gehabt euch wohl.